Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Onda Infos. Traurig und wütend über die Erschießung eines Demonstranten in Genua und das äußerst brutale Vorgehen der Polizei haben wir dieses Mal Themen ausgesucht, die einmal mehr zeigen, wie notwendig der Protest gegen die Arroganz der Herrschenden ist. In Bolivien protestieren seit Wochen tausende Menschen gegen die Folgen der neoliberalen Politik, die die G8-Regenten so gerne als Hilfe für die dritte Welt bezeichnen. Ebenso in Argentinien, wo die Menschen gegen ein unverschämtes Sparprogramm streiken. Derweil setzt der ehemals linke Präsident Aristide in Haiti auf Nulltoleranz, für Menschenrechtler ein Freibrief für Polizeigewalt. In Guatemala leiden besonders die Kinder unter der Armut. Und die Regierenden in Uruguay halten es ein weiteres Mal nicht für notwendig, gegen die Mörder aus der Diktaturzeit juristisch vorzugehen. Zum Abschluss ein längerer Beitrag aus Mexiko über die Arbeitsbedingungen in multinationalen Unternehmen.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Bolivien. Protestbewegung setzt Regierung unter Druck. Die Proteste von Bauern und Indigenas gegen die Regierung in Bolivien nehmen zu. Erstmals haben sich Mitte Juli die wichtigsten sozialen Bewegungen des Andenlandes zusammengeschlossen. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie ein Ende der neoliberalen Politik und Maßnahmen gegen die zunehmende Armut im Land. Zentrum der Proteste ist derzeit das Hochland nahe der Hauptstadt La Paz. Hier blockieren tausende Aymara-Indigenas die Landstraßen, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Militär und Polizei haben bereits Stellung bezogen, um eine Belagerung der Hauptstadt zu verhindern. Bei Auseinandersetzungen in den vergangenen Wochen hat die Polizei bereits 3 Protestler erschossen. Die Forderungen der Protestbewegung sind sehr konkret. Abschaffung eines Dekrets, das den zollfreien Import von Gütern genehmigt und die Beschäftigung zu Niedriglöhnen erlaubt. Gewerkschafter argumentieren, dass dadurch die einheimische Wirtschaft mittels Billigimporten ruiniert wird. Außerdem gehen Arbeitsplätze verloren und die noch Beschäftigten verdienen nicht mehr genug zum Leben. Die nächste Forderung betrifft die von der US-Regierung verordnete Drogenpolitik. Ein Gesetz, das die Vernichtung aller Coca-Pflanzungen vorsieht, soll zurückgenommen werden. Bereits im Mai diesen Jahres konnten die Coca-Bauern dabei einen Erfolg verbuchen. Nach tagelangen Protesten vertrieben sie das Militär aus einer Anbauregion. Darüber hinaus fordern die Basisorganisationen eine wirkliche Agrarreform sowie eine Absage an Pläne, die Wasserressourcen und das Erziehungswesen zu privatisieren. Damit sind all die Themen benannt, die in den vergangenen 2 Jahren in Bolivien zu schweren Auseinandersetzungen geführt haben. Mehrfach gelang es dabei den Demonstranten, das Zentrum der Hauptstadt La Paz zu besetzen. Der jetzige Präsident und frühere Diktator General Hugo Banzer hält sich derweil zu einer Krebsoperation in den USA auf. Jüngst wurde bekannt, dass er wegen Komplikationen seinen Aufenthalt auf unbestimmte Zeit verlängert hat. Möglicherweise ein eleganter Abgang angesichts der Unfähigkeit, die Krise im Land in den Griff zu bekommen.
Null Toleranz jetzt auch in Haiti. Keine Toleranz gegenüber Banditen aller Art. So lautet das neue Credo, mit dem Präsident Jean-Bertrand Aristide, einst linker Hoffnungsträger des karibischen Landes, die Kriminalität bekämpfen will. Wenn ein Bandit ein Fahrzeug stiehlt oder versucht, jemanden zu töten, dann ist er schuldig und es ist nicht notwendig, dass die Polizei ihn zum nächsten Gericht befördert, erläutert Präsident Aristide sein Rechtsverständnis. Menschenrechtler kritisieren Aristides Äußerung als höchst zweideutig. Sie erinnern daran, dass die Bestrafung von Banditen die Sache der Justiz und nicht der Polizei sei. Menschenrechtsorganisationen in Haiti befürchten, dass die Erklärung von Aristide die willkürliche Behandlung bis hin zur physischen Vernichtung politischer Aktivisten nach sich ziehen werde.
Guatemala. Neuer Fall von Kidnapping zeigt das Ausmaß des Kinderhandels. Bei einer Hausdurchsuchung in Guatemala-Stadt fand die Polizei 4 Kinder, die in einer geheimen Kinderkrippe versteckt gehalten wurden. Offenbar sollten sie illegal an Adoptiveltern vermittelt werden. Der Polizei zufolge wurde das Haus von einem Netzwerk von Anwälten und anderen Personen genutzt, um geraubte Kinder unterzubringen und sie dann international zur Adoption anzubieten. Dieser Fall von Kidnapping ist nur ein Beispiel für die alarmierende Situation vieler Kinder in Guatemala. Obwohl das Land nur 10 Millionen Einwohner hat, steht Guatemala weltweit an vierter Stelle, was den sogenannten Export von Kindern angeht. Dies geht aus einem Bericht der katholischen Kirche des Landes hervor. Auch andere Statistiken belegen die besorgniserregende Lage der Kinder in Guatemala. Der UNO zufolge ist Guatemala in Zentralamerika das Land mit der zweithöchsten Armutsrate, was die Kinder besonders hart trifft. Nur die Hälfte der 5 Millionen guatemaltekischen Kinder gehen zur Schule. Über 700.000 Kinder und Jugendliche werden aufgrund ihrer Armut als Arbeitskräfte ausgebeutet. Auch die Politiker in Guatemala zeigen kein großes Interesse an der heranwachsenden Generation. Die Verabschiedung eines Kinderschutzgesetzes liegt für unbestimmte Zeit auf Eis und die Budgetkürzungen im Sozialhaushalt haben Programme gestoppt, die Kinder und Jugendliche gegen Ausbeutung durch korrupte Arbeitgeber oder im illegalen Sexgewerbe schützen sollten.
Uruguay. Regierung in Uruguay lehnt Untersuchungshaft für Diktaturschergen ab. Die uruguayische Regierung hat einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen 3 Ex-Militärs abgelehnt. Ein argentinischer Richter hatte einen entsprechenden Antrag an das Nachbarland Uruguay gestellt. Die Behörden bezeichneten die Verhaftung als unnötig, da die betreffenden Männer das Land aufgrund eines internationalen Haftbefehls nicht verlassen könnten. Die Justiz Argentiniens macht die 3 Ex-Militärs wegen Teilnahme an einem kriminellen Plan zum Verschwindenlassen von Personen während der Diktatur in den 70er Jahren verantwortlich.
Eine besondere Spielart der Globalisierung kann in Argentinien beobachtet werden. Nach mehreren Misserfolgen hat der argentinische Wirtschaftsminister Domingo Cavallo seine Strategie von Trial and Error aufgegeben. Um die Wirtschaftskrise zu bewältigen und um die Unruhe von Investoren sowie Spekulanten zu bändigen, greift Cavallo jetzt auf die Einnahmequelle schlechthin zurück, auf die Löhne der Staatsangestellten und die Renten. Mit rund 13% ihrer Einnahmen sollen also Beamte und Rentner die Ehre des Landes retten. Besonders die Rentenkürzung könnte einen doppelten Beitrag zur Sanierung des Staatshaushaltes leisten. Die zunehmende Armut im Alter dürfte die etwas pompöse Lebenserwartung von aktuell 73,2 Jahren deutlich zurückfahren, womit die Relation zwischen Unproduktiven und Erwerbstätigen korrigiert wäre. Was war geschehen? Mitte Juli hatte die Regierung Argentiniens ein neues Sparpaket verkündet. Kernpunkt war die Kürzung von Renten- und Beamtengehältern um rund 13%. Damit sollte das Haushaltsdefizit bis Ende dieses Jahres auf Null gesenkt werden. Die meisten Argentinier, die Gewerkschaften und sogar Politiker der regierenden Mitte-Links-Koalition reagierten empört. Zuerst traten über 1 Million Staatsangestellte in den Streik, dann legte ein Generalstreik fast das gesamte Land lahm. Der 6. Generalstreik unter der Regierung des Sozialdemokraten Fernando de la Rúa und der 1., zu dem die 3 großen Gewerkschaftsverbände Argentiniens gemeinsam aufriefen. Daraufhin milderte Wirtschaftsminister Cavallo das Sparpaket etwas ab. Nur Renten über 1.000 Dollar sollen gekürzt werden. In versöhnlichem Ton bat Arbeitsministerin Patricia Bullrich daraufhin die Gewerkschaften, ihre Kampfmaßnahmen aufzuheben und die Arbeiter davon zu überzeugen, mit einer zusätzlichen Arbeitsstunde die Wirtschaft anzukurbeln. Gewerkschaftssprecher Hugo Moyano konterte.
Hay que decirle a la señora Bullrich que se encargue de bajar la desocupación.
Frau Bullrich muss gesagt werden, dass sie lieber die Arbeitslosigkeit und die Verarmung bekämpfen sollte. Sie ist die einzige Arbeitsministerin, die sich in der Geschichte des Landes gegen die Arbeiter gestellt hat.
Die Gewerkschaften werteten den Generalstreik als vollen Erfolg. Der Generalsekretär des Gewerkschaftsverbandes CTA, Víctor de Genaro,
creo que ha sido una respuesta contundente a estos intentos de seguir presionando sobre los trabajadores y el pueblo.
Ich glaube, dies war eine klare Antwort auf den Versuch, den Druck auf die Arbeiter und die Bevölkerung zu erhöhen. Mit einer Anpassungsmaßnahme nach der anderen werden die Privilegien der großen Wirtschaftsgruppen bewahrt, die heute das Reichtum in Argentinien in ihren Händen konzentrieren. Der Streik war eine klare Botschaft über den Ernst der Lage, nicht nur an die Regierung, sondern auch an alle politischen, gewerkschaftlichen und religiösen Gruppen des Landes. Diese Situation erfordert, dem Aufruf des Präsidenten zur Unterstützung des Sparpakets eine landesweite Front gegen die Armut entgegenzustellen.
Frente a esta unidad nacional por el ajuste que está convocando el presidente, se vaya anteponiendo un verdadero frente nacional contra la pobreza.
Der Gewerkschafter De Genaro kündigt weitere Kampfmaßnahmen an. Außerdem soll ein alternativer Plan zur Bekämpfung der Krise erarbeitet werden. Seine Sicht der Dinge fasst so zusammen.
Bueno, muy simple. Distribuir la riqueza. Lo que nosotros planteamos es un shock de redistribución del ingreso.
Eigentlich ist es ganz einfach. Der Reichtum muss umverteilt werden. Wir schlagen einen Umverteilungsschock vor, also eine Investition zur Privilegierung der arbeitslosen Familien, der Kinder und der Rentner. An finanziellen Mitteln hierzu mangelt es in Argentinien nicht. Es handelt sich gerade mal 3% des argentinischen Bruttoinlandsprodukts. Warum wird nichts getan? Weil es nicht möglich ist? Nein. Sie benutzen die Arbeitslosigkeit und die Armut als Instrument der sozialen Abnutzung und Zersplitterung, um die Löhne zu senken, die in unserem Land immer weiter fallen.
Auch der Friedensnobelpreisträger Adolfo Pérez Esquivel kritisiert die Maßnahmen in einem offenen Brief an den Präsidenten. Unter anderem schreibt Pérez Esquivel:
Ich erwarte von Ihnen nur, dass Sie ehrlich sind. Sagen Sie der Bevölkerung die Wahrheit. Sie wissen genau, dass selbst Staaten der am weitesten entwickelten Länder hoch verschuldet sind. Und weiter: Der Preis an Menschlichkeit, den Ihre Politik fordert, ist enorm. Der einzige Weg, der Ihnen bleibt, wenn Sie den Dialog und das Einverständnis der Bevölkerung nicht suchen, ist der Weg der Repression. Er führt über den Hunger und die soziale Ausgrenzung. Das erfüllt uns mit Schmerz und wir fürchten die Folgen, die dieser Weg für das Leben und die Würde der Menschen dieses Landes bringt.
Was bedeutet die Globalisierung der Wirtschaft konkret für die Menschen in der sogenannten Dritten Welt? Zum Beispiel in Mexiko, das versucht, ein entwickeltes Land nach westlichem Vorbild zu werden. Wie sieht die wirtschaftliche Situation aus? Wie sehen die Arbeitsbedingungen für die Menschen aus in einem Land, dessen Regierung den Rezepten des Weltwährungsfonds IWF und der Welthandelsorganisation WTO treu ergeben ist?
Cuando entré al centro de distribución Walmart, pude ver lo que hay detrás del orden y de la limpieza que existe en un supermercado.
Als ich in die Zentrale für Warenverteilung von Walmart kam, konnte ich sehen, was sich hinter der Ordnung und Sauberkeit eines Supermarktes verbirgt. Dorthin kommen alle Waren, die in den verschiedenen Supermärkten verkauft werden. Es wird die Ware ausgewählt und zusammengestellt, die in die einzelnen Märkte geschickt werden. Die Arbeit dort hört nie auf. Es werden Lasten verschoben, Förderbänder beladen. Die offizielle Arbeitspolitik des Unternehmens redet von der Entwicklung des sogenannten Teilhabers. Das ist der Name, der für den Arbeiter verwendet wird. Der Begriff Teilhaber soll für einen guten Lohn und Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Unternehmenshierarchie stehen. Aber die wirkliche Politik sieht so aus, dass du täglich 4 Stunden zusätzlich schuften musst oder 5, wenn es sich um die Nachtschicht handelt, um das Profil des Teilhabers zu erfüllen. Ich gehöre nicht dazu.
Für einen Arbeitsplatz, wie ihn Pablo Mendes hatte, erhält man in Mexiko 60 Pesos Tageslohn. Das sind etwa 15 Mark. Überstunden werden nicht bezahlt. Ein Recht auf gewerkschaftliche Organisation gibt es nicht. Eine Sozialversicherung gibt es auch nicht. Von 15 Mark am Tag kann man in Mexiko-Stadt, der Hauptstadt Mexikos, nicht leben. Dort sind die Lebenshaltungskosten kaum niedriger als in Deutschland. Damit Pablo Mendes 4-köpfige Familie überleben kann, müssen alle Familienmitglieder mithelfen. Als Kleinhändler verdienen sich einige ein Zubrot. Micro-Changarros, das sind Minigeschäfte, kleine Straßenstände oder ein Korb mit Süßwaren, die in der U-Bahn feilgeboten werden. Die Arbeit bei Walmart ist ein Beispiel für die neuen Beschäftigungsverhältnisse, die im Zuge der Globalisierung geschaffen wurden. Pablo Mendes war 6 Monate lang Mitarbeiter bei Walmart, einem Unternehmen, das mit einem dichten Netz von Filialen in Mexiko vertreten ist. Für ihn ist der Name Robson Walton der Name des weltweit reichsten Mannes, des Besitzers der Walmart-Warenhauskette, verknüpft mit schlechten Arbeitsbedingungen. Die mexikanische Wirtschaft ist den offiziellen Zahlen zufolge solide. Für viele Mexikanerinnen und Mexikaner ist dies jedoch nichts Erfreuliches. Die Liberalisierung der Märkte hat die Arbeitsbedingungen für viele Menschen verschlechtert. Insbesondere der Beitritt Mexikos zur nordamerikanischen Freihandelszone im Jahr 1994 spielt eine große Rolle. Nach Angaben der Weltbank leben inzwischen 58 von 100 Mexikanern in Armut. Aus gewerkschaftlicher Sicht geht die Öffnung der Märkte im Zuge der Globalisierung einher mit der Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Antonio Martínez Torres, Gewerkschaftsvertreter an der UNAM, der größten Universität Lateinamerikas, stellt fest:
De 20 años para acá.
In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Situation in der Arbeitswelt radikal geändert. Die Lage der Arbeiter hat sich stark verschlechtert. Erinnern wir uns daran, dass in dieser Periode begonnen wurde, viel von der industriellen Umstellung zu sprechen. Das war nichts anderes, als die Arbeitsbedingungen zu verändern. Worin bestanden diese? Erstens, das in die Beschäftigungsverhältnisse einzuführen, was Flexibilisierung der Arbeit genannt wird. Dazu gehört die sogenannte Vielseitigkeit. Damit hat ein unter Vertrag genommener Arbeitnehmer die Verpflichtung, 3 oder 4 verschiedene Tätigkeiten auszuführen, die vorher nicht vorgesehen waren.
Durch die neoliberale Unternehmenspolitik veränderte sich die Arbeit an sich. Die Veränderung der Arbeit verlangt von den Arbeitern und Angestellten mehr. Mehr Flexibilität in den Arbeitszeiten, aber auch mehr Flexibilität in den Tätigkeiten. Ein Angestellter wird nicht mehr wegen einer bestimmten Tätigkeit angestellt, sondern muss flexibel genug sein, viele Tätigkeiten zu verrichten. Telmex, die mexikanische Telefongesellschaft, so Torres, verlangt beispielsweise, dass ihre Angestellten bereit sind, ihr eigenes Werkzeug mitzubringen. Gleichzeitig bekommen feste, unbefristete Arbeitsverträge Seltenheitswert. Pablo Méndez beispielsweise war nicht direkt bei seinem Arbeitgeber Walmart angestellt.
Der Konzern nimmt das Personal nicht direkt unter Vertrag, sondern über Subunternehmen. Diese Agenturen bieten nur 3 Monatsverträge auf Probe an. Jeder muss dabei die Religion des Sam Walton annehmen. Das bedeutet, alle Angestellten sollen davon ausgehen, dass man mit dieser Arbeit auf die Liste der reichsten Männer der Welt kommt.
Die Mehrheit der Bevölkerung Mexikos profitiert nicht von der Globalisierung der Wirtschaft. Der durchschnittliche Arbeitslohn ist mit knapp 4 Mark pro Stunde im internationalen Vergleich am untersten Ende. Nach einer Studie der Gewerkschaftshochschule haben sich die Arbeitskosten der Unternehmen in Mexiko seit 1994 um 32,8% gesenkt. Immer mehr Menschen sind gezwungen, sich im informellen Sektor durchzuschlagen. Die Lage vieler Mexikaner ist angespannt. Auch für den ehemaligen Arbeiter der Warenhauskette Walmart, Pablo Méndez, und seine Familie ist die Lage ernst.
Hier in Mexiko gibt es eine brutale Ausbeutung. 12 Stunden am Tag arbeiten, das bedeutet, mehr als die Hälfte deines Lebens dort zu lassen.
Für Onda Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALER und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.